Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Jochen Adler unser Gast. Er ist IT-Spezialist, hat viele Jahre in dem Bereich gearbeitet und hat ein Startup gegründet, das im europäischen Qualitätsjournalismus unterwegs ist. Das heißt, mit viel KI und Sprachtechnologie bringt er Europa zusammen. Ich freue mich auf diese Folge. Hallo Jochen, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist im Podcast.
Na, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Jochen, du bist Gründer von einem Startup, Compreno, das in einem Bereich arbeitet, der mir sehr nahe ist als Journalistin, nämlich in einem journalistischen Umfeld. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was du da machst, bevor wir auf die drei Gegenstände zu sprechen
kommen? Ja, natürlich mit großer Freude. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, immer am Anfang zu sagen, ich bin kein Journalist, so als müsste ich mich dafür entschuldigen.
Du bist aber Techie, das ist
genau,
noch besser.
Genau, ich bin Techie und ein Quereinsteiger und ursprünglich auch als Techie mal ein Autodidakt gewesen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn ich die Gegenstände zeige, was das vielleicht mit mir gemacht hat. Und im Journalismus, genau, bin ich jetzt seit 3-4 Jahren unterwegs, aber wirklich voll und ganz, also mit Haut und Haaren, weil man als Gründer natürlich selbstständig, selbst und ständig unterwegs ist. Und das macht unfassbar viel Spaß und es ist auch eine sehr, sehr wichtige, ein sehr wichtiger Einsatz, habe ich den Eindruck. Deswegen stehe ich da auch jeden Morgen mit dem Gefühl auf, was Wichtiges und was Gutes zu machen. Und nicht nur der Herr der eigenen Lage zu sein, sondern auch was beizutragen zur Gesellschaft hoffentlich.
Und in so einem Halbminuten-Pitch, den du vermutlich inzwischen gewöhnt bist, was macht Compreno?
Ja, wir bringen Journalismus aus ganz Europa in einen digitalen Zugang. Also du kannst letztlich verschiedene Quellen konsumieren bei uns, aber ohne Sprachbarrieren. Das ist so ein bisschen der Witz, dass wir halt die Möglichkeiten, die jetzt künstliche Intelligenz und Sprachtechnologie uns bieten, dass wir die einsetzen, um Journalismus barrierefrei zu machen und darüber halt auch Europa einander näher zu bringen.
Klasse, ihr schafft quasi eine europäische Medienöffentlichkeit, die es ja bisher so durch die Sprachbarriere eben nicht richtig gibt.
Genau, und das haben auch schon andere versucht und da haben wir auch viel gelernt aus den Dingen, die schon erfolgreich waren oder auch weniger erfolgreich waren. Und wir machen jetzt einen neuen Versuch, weil es das braucht. Genau, also das ist wirklich, ich finde das total faszinierend, wenn man über Europa nachdenkt, dass wir ja alle 200 Kilometer eine andere Sprache sprechen. Und so toll und faszinierend, wie das ist. Ich finde das ja auch fantastisch, aber es ist halt auch eine Barriere einfach, eine Riesenhürde.
Ja, absolut. So, und das ist ja schon quasi die Überleitung zu dem Thema Werte, denn das, was du gegründet hast, hat ja ganz viel schon per se mit Werten zu tun. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt, welche drei Gegenstände du mitgebracht hast. Mit welchem möchtest du denn starten?
Ja, als hättest du es geahnt. Ich habe als ersten Gegenstand, der ist total klein, den muss ich ganz nah an die Kamera halten, einen kleinen Ansteckpin. Das ist so eine Anstecknadel.
Ja. Und die Europaflagge ist drauf,
richtig? Und die europäische Flagge, genau. Also vorne siehst du die europäische Flagge, diesen ganzen konischen Kreis mit den Sternen. Und hinten ist so ein Gegenstück, damit kann man sich durch die Kleidung stecken oder durch ein Knopfloch, manche Politiker das ja heute machen. Aber die Geschichte von dem Gegenstand geht ganz, ganz lange zurück. Ich musste den tatsächlich raussuchen für diesen Podcast. Ich wusste gar nicht mehr, wo der ist, weil der auch so klein, so wirklich verschwindend klein ist. Ich hatte den irgendwo ganz hinten im Kleiderschrank vergraben und ich habe den seit, lass mich lügen, 35 Jahren bestimmt.
Wow.
Weil der wirklich aus meiner Jugend mich begleitet, ja.
Verstehe. Und wie hast du den bekommen? Was ist die Geschichte dazu?
Ja, das ist total prägend gewesen. Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern, die sich sehr, sehr stark für europäische Völkerverständigung engagiert haben. Mein Heimatort hat eine Ringverschwisterung, also mit einer französischen und einer englischen Partnerstadt. Und da gab es jedes Jahr das sogenannte Drei-Städte-Treffen, wo man halt zusammengekommen ist aus allen drei Städten. Und so habe ich schon als Jugendlicher sehr viel Zeit in Frankreich und in England verbracht. Und wir haben Austausche gemacht und haben da im Prinzip Leute kennengelernt. Und das hat mich total geprägt. Also schon mit 12, 13, 14 Jahren solche Kontakte zu haben und Gäste im Haus und Reisen zu unternehmen.
Super. Und ihr habt wahrscheinlich damals auch die Sprachen überbrückt, vermutlich am Anfang mit Händen und Füßen und dann irgendwann mit mehr Worten, oder? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also natürlich hatte ich ein bisschen Sprachunterricht in der Schule. Das ging dann so los. Und meine Mutter ist eine Sprachlehrerin. Und deswegen habe ich das auch früh mitbekommen. Aber klar, da ging es dann total heiß her, auch an diesem Abschiedsdinner, wo dann aus allen drei Städten man nochmal zusammengekommen ist zu so einer Abschlussveranstaltung. Ja, musste man auch wirklich zum Teil an einem Tisch da mit Englisch, Deutsch, Französisch, Händen, Füßen, allem hantieren, was es gab, ja.
Und da hast du diesen Pin bekommen?
Ja, den habe ich mal irgendwann auf einer Fortbildung, glaube ich, bekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe mich da halt in diesem Verein sehr engagiert und natürlich auch das Feedback bekommen, dass es ganz wichtig ist, dass junge Leute sich mal engagieren und nicht immer nur die Alten, die im Prinzip ja zum Teil noch Kriegserlebnisse hatten, ne? Und Kriegserfahrungen, für die das natürlich eine Riesensache war, mit Franzosen und Engländern am Abendessenstisch zu sitzen. Und da habe ich so ein paar Fortbildungen besucht und irgendwo gab es mal diesen Pin zum Abschied. Und heute ist das ja auch so ein Ding, wo man Politikerinnen und Politiker immer sieht, dass die so, keine Ahnung, so US-Flaggen am Revers haben, wie jetzt Biden und Trump. Oder halt auch, ich glaube, in Deutschland hat das auch schon zum Teil um sich gegriffen. Und das finde ich jetzt aus heutiger Sicht so total lustig, dass ich dieses Ding schon seit den 90er Jahren hier in meinem Schrank habe und dachte, ich bringe das mal mit, weil mir Europa natürlich sehr am Herzen liegt. Du hast ja schon auf meine Gründung hingewiesen. Aber um zum Thema Werte zu kommen, es zeigt halt auch, dass man gemeinsam mehr erreichen kann und dass man, das, was ich auch so als Kindheitserinnerung habe, dass man mit einem Engländer und einem Franzosen zusammensitzen kann und feststellen kann, okay, die Sprache trennt uns und viele kulturelle Dinge könnten auch zwischen uns stehen, aber am Ende sind wir alle Menschen und es gibt ja viel mehr Gemeinsamkeiten, die man vielleicht erst suchen muss, als dass es Unterschiede gibt, die man auf den ersten Blick erkennt. Das hat mich total geprägt.
Und warum, du hast gesagt, junge Menschen sollten sich da engagieren. Warum sollten die das tun? Wenn wir leben ja noch in der Welt von Frieden, zumindest in Westeuropa, muss man jetzt schon einschränken, ne? Aber warum sagst du, ist es so wichtig, sich zu engagieren?
Ja, also das Engagement von jungen Leuten finde ich aus heutiger Sicht, wo ich ja selber gar nicht mehr jung bin, tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Naja. Also wer bin ich denn?
Du gehörst schon in der junge Alterskohorte.
Genau.
Vielleicht nicht in die Teenager.
Ja, richtig, aber ich habe ja Teenager im Haus und ich frage mich natürlich schon, was vermittle ich denen denn, warum es wichtig ist, sich zu engagieren? Und klar, dass ich selber engagiert bleibe, das ist natürlich gegeben, aber es ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung schwieriger geworden, sich für Europa zu engagieren, weil es einerseits sehr selbstverständlich ist, also das, was ich so aus meiner Kindheitserinnerung habe, mit Menschen zusammenzukommen, die halt den Krieg wirklich noch erlebt haben und für die das eine ganz große Sache war, diese Verschwisterung. Das stirbt natürlich weg. Und ich bin schon auch der Meinung, also wenn ich so schaue, wo jetzt heute die Jugendlichen und auch meine eigenen Kinder sich hin orientieren, die schauen natürlich auch viel weiter, ne? Man schaut dann Richtung Asien, man schaut Richtung Nordamerika, vielleicht Lateinamerika, Afrika, Australien, Neuseeland. Dem sind ja kaum noch Grenzen gesetzt. Also eigentlich ist die Globalisierung ja so erfolgreich gewesen und so weit fortgeschritten, dass man fast den Eindruck haben könnte, Europa ist gar nicht mehr so wichtig.
Ja, und dabei, finde ich, sieht man das, was die ältere Generation ja erlebt hat, schon an den Rändern Europas oder der Europäischen Union, ja schon jetzt, ne, mit dem Krieg in der Ukraine, wie wichtig es ist, eng zueinander zu stehen, oder?
Absolut. Und da macht es mir auch eine Menge Hoffnung, dass man auch bei jungen Menschen feststellt, dass die das ja gar nicht gleichgültig wahrnehmen. Also da ist mein Eindruck, dass natürlich klar die Welt sehr kompliziert geworden scheint und unübersichtlich. Und gerade wenn man sich jetzt mit Nachrichten beschäftigt und Journalismus, dann ist das ja auch ein Thema, dass viele Menschen auch Nachrichten inzwischen schon vermeiden, weil sie das Gefühl haben, das macht mir nur schlechte Laune, was alles in der Welt passiert. Ja. Aber ich sehe eigentlich bei der jungen Generation eigentlich im Großen und Ganzen, kann ich eigentlich sagen, gar nicht so einen Rückzug. Also auch dieses Klischee, was mir jetzt als jemand, der sich jetzt beruflich mit Journalismus befasst seit 2-3 Jahren, oft gesagt wird, so ja, die jungen Leute lesen ja gar nicht mehr, das kann ich nicht so bestätigen. Also meine Tochter liest sehr viel und die schreibt auch Texte ins Internet, die dann andere Leute lesen und hat da eine kleine Fanbase. Also das sind ja Dinge, wo ich aufpassen würde, dass man nicht zu stereotyp und oberflächlich wird. Ja, dass die junge Generation viel bei TikTok ist und da viel Zeit verbringt, ist natürlich klar. Aber da jetzt gleich zu sagen, keiner liest mehr ein Buch oder keiner liest mehr einen Text, auch wenn er digital dargereicht ist, so weit würde ich gar nicht gehen.
Ja, das stimmt. Aber die Informationsaufnahme ist bei den Jungen natürlich, du hast gerade TikTok angesprochen, schon anders als früher. Aber das heißt ja nicht, dass TikTok politisch, dass da keine politischen Inhalte sind, oder?
Richtig, und da sind ja auch viele falsche, in meiner Wahrnehmung, oder schädliche Inhalte, deswegen muss man da ein Auge drauf haben. Ja. Genau, ich wollte nur, also weil du hast ja so dieses Generationenthema aufgemacht, ne, zwischen jetzt der Generation meiner Eltern, mir selbst. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was vermitteln wir jungen Leuten und warum ist es schon immer noch wichtig, auch in andere Teile der Welt zu schauen und mitzukriegen, was anderswo passiert. Und das führt ja auch so ein bisschen zurück zu deiner Einleitung mit meiner Gründung, dass man einerseits sich einen unabhängigen Eindruck verschaffen kann aus anderen Teilen der Welt, aber auch gespiegelt bekommt. Also mich hat das immer eben auch als Jugendlicher total gefesselt, mit den Französinnen, Franzosen, Engländerinnen, Engländern zu sprechen. Und deren Blick auf Deutschland war ja auch ganz anders als unser eigene, als unser Selbstbild. Das finde ich halt total faszinierend. Deswegen bin ich auch nach wie vor ein ganz, ganz großer Europa-Fan. Und habe mich da auch diesem, wir müssen die Sprachbarriere überwinden, mehr oder weniger mit Haut und Haaren verschrieben, weil das so wichtig ist, finde ich, dass wir da einander verstehen können.
Und sag, wenn du jetzt in deine App schaust und Artikel liest aus Spanien, aus Frankreich, aus England, ist der Blick auf Brüssel, auf Europa ein anderer als von hier?
Ich glaube, der Blick auf Brüssel ist gar nicht so anders. Weil das war auch so mein Eindruck, als ich angefangen habe, mich mit dem Projekt zu beschäftigen. Wenn man sich Berichterstattung aus Brüssel oder Straßburg aus dem Parlament anschaut, die ist ja gar nicht so unterschiedlich, ob man jetzt in Italien, in Frankreich oder in Spanien oder in Deutschland ist. Aber was ich auch so aus meiner Jugend mitnehme, ist ja diese Idee vom Europa der Regionen. Also Europa findet ja an Ort und Stelle statt, ja, da wo Menschen leben und auch alltägliche Entscheidungen treffen und einkaufen und ihre Kinder zur Schule gehen. Und da unterscheiden sich die Blickwinkel wirklich frappierend. Und das finde ich auch so faszinierend an meiner eigenen Idee. Und deswegen bleibe ich da auch so beharrlich dran. Weil wenn wir solche Themen nehmen wie Flucht und Migration, dann unterscheidet sich ja eine Geschichte aus Dänemark von einer Geschichte aus Deutschland, von einer Geschichte aus Italien schon erheblich. Also da wird ganz anders mit dem Thema umgegangen und ganz anders drauf geguckt. Und die Übersetzung bietet da so den Schlüssel, dass man sich das auch erschließt als Leserin, als Leser.
Kannst du ganz kurz beschreiben, wo du da die größten Unterschiede siehst?
Ja, es wird ja in Italien zum Beispiel sehr humanitär und sehr lebensnah über Flüchtlinge berichtet, weil es da tatsächlich darum geht, okay, hier kommen Boote an, ja, mit Menschen, Lampedusa beispielsweise, oder hier sterben Menschen und wir ziehen Leichen aus dem Wasser. Also das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Meine Tochter war zum Beispiel mal ganz schockiert von einem Artikel aus Dänemark zum Thema Migration und wie wird da mit Geflüchteten umgegangen, weil sie den sehr kalt fand und sehr distanziert und sehr bürokratisch, technokratisch. Und deswegen, das wird ja Brüssel auch oft vorgeworfen, ne, dass man irgendwie versucht, alles irgendwie bürokratisch zu regeln und da ist eine riesen Bürokratie entstanden und das wahre Leben findet eigentlich ganz woanders statt und deswegen finde ich das so faszinierend. In Frankreich ist ja auch nicht alles Paris, sondern, keine Ahnung, in Marseille, in Nizza sieht es anders aus als in der Bretagne oder in der Normandie. Das finde ich halt immer schon auch an dem europäischen Gedanken so faszinierend. Wir sprechen so über Sprachbarrieren und über Nationen, aber eigentlich ist die kulturelle Vielfalt ja sogar noch viel größer. Auch in München sieht es anders aus als in Hamburg oder Berlin. Und das finde ich ist so wichtig daran, auch in der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage auch nationale Narrative damit zu kontern. Also das ist jetzt ja auch ein Teil dessen, wo ich mich engagiere, dass ich halt sage, schaut mal in die Auslandspresse. Da wird über das Thema Flucht und Migration anders berichtet. Und andere Themen, wo hier immer geschrien wird, das wäre ein deutsches Problem, kann ich halt sagen, nee, das ist gar kein deutsches Problem. Das wird nur so geframed von Leuten, die da im Prinzip ein Problem draus stricken wollen.
Sehr, sehr spannend. So, bevor wir jetzt den ganzen Podcast mit diesem unglaublich spannenden Thema bestreiten, was hast du denn als anderen, zweiten Gegenstand mitgebracht?
Das ist jetzt auch schwer zu beschreiben vielleicht. Das ist ein Papierflieger, so würde ich es mal beschreiben. Oh, aber der hat die Form einer Skulptur, weil das ist eine Auszeichnung, ein Preis, den ich bekommen habe für meine Gründung. Deswegen steht auch ist auch so eine Plakette, wo Comprino draufsteht. Und ich finde aber dieses Symbol des Papierfliegers total schön und möchte deswegen darüber mit dir gerne gleich sprechen. Und die Auszeichnung heißt Kultur- und KreativpilotInnen Deutschland. Ist also eine Auszeichnung der Bundesregierung für mein Projekt. Und diese Symbolik des Papierfliegers, habe ich gedacht, die eignet sich hervorragend, um so ein paar Werte daran festzumachen.
Da bin ich gespannt. Was heißt der Papierflieger für dich?
Der ist so leicht und der fliegt. Also das ist ja im Prinzip was Selbstgebasteltes, was jeder irgendwie im Griff und im Blick haben kann. Aber er kann abheben und er kann in der Luft bleiben und steigen mit dem Wind. Und das hat mich total in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich gedacht, das müsste ich eigentlich mitnehmen, weil so eine Gründung ja auch ein Riesenabenteuer ist und man auch viel Experimentierfreude und Neugier braucht, um dann diese Vielfalt, über die wir jetzt schon gesprochen haben, auch an sich ranzulassen.
Das stimmt, weil manche Papierflieger, die segeln ja richtig gut und andere stürzen senkrecht in den Boden, wenn man sie loswirft.
Genau, da braucht man auch einen gewissen Skill.
Genau.
Genau, und dieses, genau. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also diese Leichtigkeit, dieses, also Experimentierfreude ist das eine, aber man braucht ja auch eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit. Ja. Das hat mich bei dem Papierflieger daran erinnert, dass ich den vielleicht als Gegenstand mitbringen sollte, weil ich mir das auch hart erarbeite gerade, muss ich sagen. Ich bin schon Mitte, Ende 40, du hast schon auf das Altersthema so kurz angespielt, also ganz jung nicht mehr, aber natürlich auch nicht alt. Ja, klar, ich würde mich auch nicht als alt bezeichnen. Und ich bin nicht mit dem Thema Unternehmertum und Gründung groß geworden. Also ich habe ja schon sehr persönlich erzählt, dass ich mit Europa groß geworden bin, mit Völkerverständigung.
Ja.
Aber bei uns zu Hause ging es nicht viel um Geld und ich habe auch keine Vorbilder in der Familie, die jetzt irgendwie Unternehmen gegründet oder auch nur übernommen haben, so aus der Vorgängergeneration. Es wurde immer, also meine Eltern sind beide Akademiker und ich bin mir da meiner Privilegien auch durchaus bewusst. Aber jetzt plötzlich in der Mitte der Karriere zu sagen, okay, ich gründe jetzt was Eigenes, ja, und ich habe dann auch Schulden und ich muss dann auch gucken, wie ich die bedient bekomme, das hat mich sehr herausgefordert. Und in dieser Situation, wo es ja auch um unternehmerische Werte geht, jetzt mir diese Leichtigkeit und diese Lockerheit zu bewahren, daran erinnert mich jetzt dieser Papierflieger. Deswegen zeige ich den hier.
Aber das ist ja auch ein enormer, mutiger Schritt, denn wenn, also ich stelle mir vor, wenn man Mitte 20 ist, gerade mit dem Studium fertig, ist es irgendwie ein bisschen leichter zu gründen, weil man ja die Sicherheit noch gar nicht kennt. Du hast doch gerade angesprochen, dass du eine Familie hast, die will ja auch ernährt werden.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Leichtigkeit eine schwere Sache ist.
Genau, das geht nur, ich habe unheimlich viel Support. Also wenn ich den nicht hätte, wäre mir längst die Puste ausgegangen oder ich hätte es gar nicht angefangen, ehrlich gesagt. Da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf zurück. Und es ist, es ist ein ziemlicher Struggle und es ist aber auch total wichtig, dass man sich diese Leichtigkeit bewahrt, weil es hängt ja auch sehr viel davon ab, in welcher Stimmung ich meinen Geschäften nachgehe und wie ich Menschen gegenüber trete. Und da muss ich echt aufpassen. Also ich hatte einmal so ein Erlebnis, als es aufs Jahresende zuging und ich auch wirklich unternehmerisch nicht so genau wusste, okay, hier liegen noch Rechnungen, die muss ich bezahlen, so ne, gerade am Jahreswechsel. Und ich habe dann mich an diese Figur erinnert, die kenne ich gar nicht so gut, du kennst die besser wahrscheinlich. Aus der Weihnachtsgeschichte, da gibt's doch diesen Ebenezer Scrooge, oder? Diesen Griesgram, der irgendwie in der amerikanischen Kultur, in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielt. Aber Ebenezer Scrooge habe ich mal in so einem Hörspiel gehört. Das ist ja so ein alter Geizhals, so ein bisschen Dagobert Duck-mäßig, der irgendwie niemanden, der ist wohl ziemlich reich, aber der will halt niemanden an sein Geld ranlassen. Und ich hatte mal dieses Erlebnis, wie gesagt, so kurz vor Weihnachten, dass ich so plötzlich auf mich und mein Unternehmen und auf meine Mannschaft geblickt habe und richtig gemerkt habe, okay, du musst jetzt aufpassen in dieser angespannten Situation, dass du nicht so diesen Rückzug vollziehst und alle wollen mir nur an mein Geld hier, ja, also so die Mitarbeitenden, ja, jetzt muss ich die auch noch bezahlen und ich bin ja hier schon ich stehe ja schon mit dem Rücken zur Wand und so, ne, da muss man total aufpassen, finde ich, als Unternehmerin, als Unternehmerpersönlichkeit, dass man da nicht misanthrop wird vielleicht oder ganz, ja.
Und wie machst du das? Was ist dein Rezept? Also ich meine, du beschreibst ja auch Situationen, die überhaupt nicht einfach sind, also wo man super gut verstehen könnte, dass man griesgrämig reinguckt, wenn die Rechnungen hier sich stapeln. Wie machst du das? Wie kommst du zurück zur Leichtigkeit?
Ja, ich habe das Glück in dem Fall, dass ich sehr extrovertiert bin und natürlich sehr viel in Kontakt mit Menschen komme und aus dem Kontakt mit Menschen unheimlich viel für mich gewinne auch. Also selbst wenn das jetzt Menschen sind, die mir erstmal kritisch gegenüberstehen und auch Dinge kritisieren, dann nehme ich das vielleicht mal kurz persönlich. Aber dann bin ich dankbar eigentlich für eine neue Idee und einen neuen Impuls. Und gerade jetzt als Unternehmer mit so einer, ja, doch strahlkräftigen Idee und auch dieser Auszeichnung, die ja dieser Papierflieger auch symbolisiert, komme ich ja auch wirklich in ganz fantastische Gespräche. Also das gibt mir unheimlich viel Kraft und das ist jetzt inzwischen fast jeden Tag so, dass ich am Abend eigentlich ins Bett gehen kann und mich an irgendeinen Dialog erinnern kann, wo ich denke, Mensch, dass ich mit so jemandem mal einen Kaffee trinke oder spreche oder auf einer Konferenz jemandem begegne, das trägt mich.
Das ist super. Ich habe irgendwann mal gehört, und ich kann es nicht mehr zuordnen, wo, und ich kann es auch noch auf Englisch sagen, we are hardwired for connection. Und ich glaube, das stimmt so sehr, dass die Menschen, wir sind einfach soziale Wesen. Und das kann man nicht wegdebattieren. Und das finde ich schön, dass du sagst, dass das das ist, was die Energie gibt.
Ja. Genau. Und ich meine, natürlich hat man als Unternehmer auch sehr viele Kontakte, die jetzt eher unangenehm vielleicht sind oder auch förmlich. Ja, ich meine, ich muss auch mal mit dem Finanzamt telefonieren oder so, was dann vielleicht nicht so die Energieinjektion ist, wie so ein Zuckershot in den Kopf. Aber ja, dann nehme ich mir halt bewusst vor, okay, ich mache jetzt diesen Anruf beim Finanzamt und danach rufe ich mal wieder jemanden an, der mir ein paar Impulse geben kann oder einen meiner Mitarbeitenden. Mhm. Wir haben ja auch ein kleines Team aufgebaut, auch fantastisch verteilt. Also niemand ist hier mit mir am gleichen Ort, sondern wir machen alles natürlich virtuell über Teams. Und da hat man immer Möglichkeiten auch zu sagen, hey, können wir mal 5 Minuten sprechen? Und dann hole ich mir da so meine Rückmeldung.
Sehr, sehr spannend. Sehr spannend.
Und vielleicht einen Gedanken noch, weil ich jetzt schon diese Auszeichnung und den Zusammenhang hergestellt habe. Was ich zum Beispiel unheimlich faszinierend fand, im Rahmen dieser Auszeichnungsveranstaltung habe ich Robert Habeck mal erlebt. Mhm. Also jetzt nicht so, dass wir uns unterhalten hätten, aber er hat da ein Grußwort gesprochen an die Ausgezeichneten. Mhm. Ich bin ja auch beileibe nicht alleine ausgezeichnet mit diesem Kultur- und Kreativpiloten-Award. Und da gibt es 32 Ausgezeichnete, was übrigens auch ein tolles Netzwerk ist. Ne? Auch da kann ich jetzt jederzeit jemanden fragen und mir da Inspiration und Anregung holen von Menschen, die in ganz ähnlichen Herausforderungen auch stecken wie ich als Unternehmer, als Jungunternehmer sozusagen. Und ich fand bei Robert Habeck tatsächlich, der wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr differenziert gesehen, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig. Ja, also kriegt sehr viel Kritik ab. Und es gibt aber auch Leute, die ihn so richtig feiern. Mhm. Und ich versuche mich da so ein bisschen zurückzuhalten und auf meine eigenen Eindrücke natürlich zu kommen. Und jetzt habe ich mal einen. Und ich hatte wirklich, nachdem der kurz gesprochen hat auf dieser Veranstaltung, schockverliebt sozusagen. Ne? Der hat da so toll gesprochen. Der hat aus dem Stegreif geredet. Soweit ich erkennen konnte, hatte der nichts vorbereitet oder kein Manuskript oder niemanden, der ihm irgendwie Stichworte gegeben hat. Und der Wert, auf den ich da kurz nochmal kommen will im Rahmen dieser Auszeichnung, ist die Empathie und Augenhöhe. Mhm. Also der hat uns angesprochen als Ausgezeichnete und natürlich, klar, gelobt und uns als Mutkraftwerke bezeichnet und so, was ja so Begriffe sind, so wahrscheinlich schon inzwischen typische Habeck-Wortschöpfungen, die dann auch in den Medien kursieren. Aber er hat zum Beispiel gesagt, er wünscht uns für die Zukunft, dass wir von unseren Ideen eines Tages leben können. Mhm. Und das nochmal zu dieser Ebenezer Scrooge-Geschichte, ne, das ist ja eine ganz, also eine furchtbar empathische Aussage. Ich habe mich dann wirklich gefragt, wie schafft er das? Wahrscheinlich hat er im Auto auf dem Weg zur Veranstaltung noch mit irgendeinem DAX-Vorstand telefoniert oder mit dem Finanzminister über die Ukraine-Hilfen, ja, wo es ja um Milliardenbeträge geht oder was weiß ich hier, 500 Millionen da, 200 Millionen dort. Und dann schafft er das, vor eine Gruppe von Menschen zu treten, die gerade ausgezeichnet werden für eine unternehmerische Pionierleistung und ihnen zu wünschen, dass sie von ihren Ideen eines Tages mögen leben können. Also das habe ich wirklich aus einer rein menschlichen Sicht. Ne? Wie gesagt, ich möchte mich da jetzt gar nicht unbedingt politisch positionieren, aber das frage ich mich auch bei vielen Führungskräften in der Wirtschaft, so bei Vorständinnen und Vorständen. Wie schafft man das eigentlich, so situativ empathisch zu sein? Also das wäre für mich jetzt wirklich auch ein Wert, den ich für mich selber gerne mal in Anspruch nehmen könnte, wenn ich eine entsprechende Reife habe. Deswegen wollte ich die Anekdote noch kurz erzählen.
Also total beeindruckend. Ich glaube, du hast ja den Kern schon gesagt, das ist jemand, der empathisch ist und in dem Moment wirklich gemeint hat, was er sagt. Und ich finde, also du weißt, ich arbeite viel mit Kommunikation. Ich finde, dass gute Kommunikation funktioniert doch immer dann, wenn wir wirklich meinen, was wir sagen und wenn wir nicht irgendwas ablesen oder irgendjemand irgendwas runterlesen, was jemand anders geschrieben hat, sondern wenn du wirklich meinst, was du sagst, dann bist du ja im Moment und bist empathisch mit dem Gegenüber. Und das ist schon cool. Also
genau. Und deswegen fiel mir diese Anekdote wieder ein im Zusammenhang jetzt mit dieser Auszeichnung und dem Papierflieger, den ich als Gegenstand mitgebracht habe. Weil eigentlich ging es mehr um die Lockerheit und Leichtigkeit. Aber dann habe ich ja auch erzählt, unter welchem Druck man steht. Und wenn man dann diese Sorge hat, okay, ich kann meine Angestellten nicht mehr bezahlen, was mache ich dann eigentlich? Und sich dann in so einer Situation diese Lockerheit und Leichtigkeit zu bewahren und dann darauf auch Empathie zu stützen, das fand ich halt wirklich, also Da habe ich echt gedacht, okay, das hat mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch eingenommen von diesem Menschen, der ja mit Sicherheit nochmal unter ganz anderem Druck steht als ich.
Und sich ja seine Lockerheit und Leichtigkeit offensichtlich zumindest in der Situation bewahrt hat.
Genau, so schließt sich der Kreis.
Das hätte ich ja gar nicht so sagen können.
Genau, und das fand ich wirklich, also das war für mich so das beste Symbol, okay, wie würde ich gerne sein, wenn du mich nach meinen Werten fragst und was symbolisiert dann auch diese Auszeichnung, dieser Papierflieger im Sinne von Werten, ja.
Schön. Sehr schön. Was ist denn der dritte Gegenstand, den du uns mitgebracht hast?
Der dritte Gegenstand ist ein absoluter Alltagsgegenstand und zwar ein Visitenkarten-Etui. Das ist also eine sehr hochwertige, so Edelstahl-Klappbox im Format einer Visitenkarte. Schick. Und die habe ich seit auch schon sehr lange, nicht ganz so lange wie den PIN, aber seit 99, glaube ich, oder 2000. Mhm. Und da ist noch das Logo meines damaligen Arbeitgebers drauf, an den ich mich auch immer gerne erinnere, weil er so ein fantastisches Netzwerk von Menschen geschaffen hat. Mhm. Und deswegen auch ein Visitenkarten-Etui, weil ich wäre halt nichts ohne die ganzen Menschen, das habe ich ja schon gesagt, die ich jetzt heute anrufen kann und wo ich mir auch mal eine Schulter leihen kann, wo ich mich mal anlehnen und ausheulen kann, wenn es sein muss. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, niemals eine Visitenkarte weggeschmissen. Die sind alle hier unten noch in so einer Pappbox und ich sammle die dann wirklich ganz wertschätzend ein mit diesem Visitenkarten-Etui. Das ist mir auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch eingefallen, dass mir das wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Und es wäre sehr traurig, wenn ich es verlöre.
Ich bin übrigens ähnlich. Ich habe sogar meine Visitenkarten, dann halte ich fest, die bewahre ich alle in Sachertortenboxen auf. Das habe ich aus meiner Wien-Zeit. Denn dort kann man Sachertorten in wunderschönen Holz Kistchen kaufen und die fand ich immer so schön und bringe das nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen, das in meine Visitenkartenboxen bis heute.
Das sind ja zwei schöne Geschichten in einer. Hast du die auch alphabetisch sortiert von A bis Z?
Um Gottes Willen, nein, die sind da einfach reingeschmissen.
Genau, so ist bei mir nämlich auch. Mehr.
ja, das stimmt. Wie machst du das mit dem Netzwerk? Baust du das strategisch aus oder wie gehst du davor?
Nee, ich bin da sehr impulsgetrieben und opportunistisch. Also ich habe schon zum Teil Menschen, wo ich sehr lange denke, so, ah Mensch, wenn du mit dem oder der mal in Kontakt kommen könntest, das wäre richtig toll. Aber dann merke ich so, im Alltag geht der Gedanke ja auch wieder verloren und dann habe ich ein relativ gutes Gedächtnis und wenn das dann mir ein Jahr später wieder einfällt oder zwei Jahre später, dann erinnere ich mich dran, ah stimmt, das hast du ja eigentlich damals 2017 schon gedacht, dass du mit der Person mal sprechen wollen würdest. Und deswegen habe ich vielleicht auch immer einen ganz guten Aufhänger. Also wenn ich mich bei Leuten vorstelle oder vielleicht auch bei LinkedIn mal eine Vernetzungsanfrage stelle, dann schreibe ich schon immer ganz gerne auch dazu, ich möchte mich gerne mit Ihnen vernetzen aus dem und dem Grund. Und das ist schon, sage ich mal, absichtsvoll gemacht und auch demnach vielleicht ein bisschen effektiver, als wenn man nur so mit der Schrotflinte schießen würde. Das wäre mir auch zuwider.
Ja.
Und dieses Visitenkarten-Etui, wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an meine beruflichen Anfänge. Also mit diesem Arbeitgeber verbinde ich sehr, sehr viel. Wir haben damals zum Beispiel, wenn wir neue Mitarbeitende eingestellt haben, haben wir mit denen schon zwei Interviews geführt. Eins war ein fachliches oder technisches Interview, je nachdem, für welche Rolle rekrutiert wurde. Und das andere war ein sogenanntes kulturelles Interview. Habe ich damals gar nicht verstanden. Da war ich irgendwie 23, habe mich da beworben. Dann wollten die mit mir ein kulturelles Interview führen. Aber das war natürlich absolut wichtig. Also das war eine Beratungsfirma. Und wir haben dann auch gesagt, naja, wir müssen halt mit den Menschen auch sehr eng zusammenarbeiten, zum Teil in Kundenräumlichkeiten, über die wir keine Kontrolle haben. Da kann es beengt sein, da kann es auch abends mal länger werden, da kann es mal eine Nacht geben, eine Nachtarbeitsschicht. Das wollte ich vorhin auch noch sagen zum Thema Gründung, den du ja gefragt hast, mit Mitte 40. Ja. Da steht was auf dem Spiel natürlich, aber ich kann auch nicht mehr 3 Tage in Folge 16 Stunden arbeiten. Also ich bin dann einfach platt und kaputt. Also da muss man sich ja auch die Kräfte anders einteilen. Und zurück zum kulturellen Interview, das hat halt eben genau den Zweck herauszufinden, okay, passen wir menschlich zueinander. Und das Urteil der beiden Menschen, die das kulturelle Interview geführt haben, war genauso wichtig wie das Urteil der beiden Menschen, die das fachliche oder technische Interview geführt hatten. Und das fand ich damals schon wegweisend. Krass. 25 Jahre alt.
Das stimmt. Wobei das ja auch so eine gewisse Gefahr hat, nämlich, dass man dann nur Leute einstellt, die einem sehr ähnlich sind, weil das ist mit der Kultur ja ein bisschen einfacher, oder?
Ja, absolut. Da muss man aufpassen. Und vielleicht ist das auch eine Lektion, die man dann erst später lernt im Leben. Also mit 23, 24 wäre ich auf den Gedanken, glaube ich, noch gar nicht gekommen. Genau, aber inzwischen weiß ich das sehr zu schätzen, wenn Leute mich auch herausfordern und halt sagen, aber da hast du doch einen Knoten in deiner Logik. Denk dann nochmal drüber nach. Und das kommt ja oft erst dann, wenn Menschen wirklich aus einem ganz anderen Blickwinkel aufs Thema schauen. Genau, das stimmt. Zu deiner Einschätzung gerade nochmal zum Thema Vielfalt und dass man da aufpassen muss, dass man nicht zu harmoniebedürftig vielleicht ist, fällt mir ein Spruch ein, den meine Frau mal in unserem Haus aufgehängt hat. Und auch den habe ich wir haben 2001 geheiratet, also auch schon länger her. Und ich habe damals gar nicht verstanden, warum sie diesen Spruch ausgewählt und bei uns aufgehängt hat. Und heute verstehe ich es aber. Und der heißt, wahre Liebe geht aus der Gemeinsamkeit der Gedanken und der Unterschiedlichkeit der Charaktere hervor. Und jetzt, wie gesagt, mit bald 50 Jahren habe ich eigentlich erst verstanden, was das für ein toller Spruch ist. Und bin ihr auch jeden Tag dankbar dafür, dass sie das in unserer Beziehung so hochhält. Wir sind nämlich auch sehr unterschiedlich und unsere Kinder zum Beispiel haben darunter sehr zu leiden, dass sie von ihren beiden Elternteilen zum Teil sehr unterschiedliche Erziehungsimpulse bekommen. Aber das ist halt gelebte Vielfalt dann, ne? Also Vielfalt ist anstrengend, Vielfalt ist unbequem, Vielfalt macht Umstände Mühe, aber am Ende entstehen großartige Dinge. Da hast du mich gerade nochmal dran erinnert mit deinem Einwurf. Danke dafür.
Und das ist doch ein super schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jochen, für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Es war sehr angenehm. Danke, Andrea.
Das war die 46. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Medus-Hertig. Postproduktion Maximilian Schladitz. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.